So, jetzt auch nochmal guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr da seid und jawohl, wir feiern heute Erntedank. Und ich möchte darüber predigen, über Erntedank. Ernten macht Spaß, oder? Wenn man im Supermarkt geht und sich Tomaten kauft, das ist irgendwie nicht das Gleiche, wie wenn man die aus dem Garten holt, oder? Wir können ja streiten, welche besser schmecken, das ist egal. Die zu Hause von zu Hause schmecken immer besser. Da sind wir voreingenommen, oder? Weil die aus dem eigenen Garten kommen, ja? Und ob wir recht haben oder nicht, wir merken, da ist ein Gespür fürs Ernten und fürs Säen und fürs Wachsen sehen, ist ein Gespür in uns drin. Das ist auch dieses Gespür von Saat und Ernte, was die Bibel immer wieder auch aufnimmt. Wir feiern Erntedank. Und das ist eigentlich ein Fest zu Gottes Ehren. Wir sagen nicht, wow, was sind wir doch die besten Bauern. Da gibt es ja so Regeln, ne? Die klügsten Bauern haben die kleinsten Kartoffeln oder so ähnlich. Gell? Also wo man immer denkt, da gibt es einen Zusammenhang. Ich habe alles gut gemacht, hab mich auf meinen Verstand verlassen, bin schlau, habe Zertifikate und sowas. Und so oft im Leben merkst du, das hilft dir nichts, es zerrinnt dir. Weil es gibt diesen wichtigeren Faktor, dass Gott mit uns ist. Und das belebt unser Leben. Das macht uns abhängig von ihm und das begeistert uns auch. Und darum sind wir dankbar. Darum Erntedank. Und wir feiern das, weil wir unserem Schöpfer, der Dinge wachsen lässt, der es schenkt, dass wir atmen dürfen, dem sagen wir Dank. Und wenn wir Gott Dank sagen, dann ist das aus meiner Sicht nie ein Zurückzahlen dessen, so nach dem Motto, ich bin irgendwo ganz hübsch eingeladen worden und habe was Schönes mitgebracht, jetzt kommen die zu uns und jetzt habe ich auch was Schönes gemacht und jetzt erwarte ich auch wieder ein Geschenkle. Gell? Und wehe, die machen das nicht. Dann ist man irgendwie, das ist anders mit uns und mit Gott. Darum sage ich, es ist nie ein Zurückzahlen dessen, was wir von Gott empfangen haben, sondern es ist ein Dankeschön an den Geber aller guten Gaben. Selbst die aus dem Supermarkt. Ja, nur noch Karte zahlen und so fertig und so fort. Aber dass das alles so gut läuft, dass er uns versorgt hat. Wir sagen auch Dank für empfangenen Lohn, für unsere Arbeit. Das ist nicht selbstverständlich. So viele Menschen arbeiten und der Lohn ist so dermaßen ungerecht. Das können wir uns fast nicht vorstellen. Doch, wir können uns vorstellen, weil wir sagen, noch mehr, die Gewerkschaft. Und ich will das alles nicht wegtun. Aber wir brauchen ein Herz der Dankbarkeit. Auch hier, ein Herz der Dankbarkeit. Wir sprechen über Corona und sehen, wie Fallzahlen wieder hochgehen und was weiß ich. Aber wie viel Gutes ist in unserem Land, trotz dieser Situation, dass die Wirtschaft doch nicht so extrem eingeknickt ist und Ähnliches. Und ganz ehrlich, wenn ich fragen würde, hat irgendjemand nicht genug auf dem Tisch, weil wir Corona haben, dass es nicht gereicht hat, dass wir genug zu essen haben, dass alles da war an Grundnahrungsmitteln, ja, Lachs, Kaviar und was man so braucht. Versteht ihr, was ich meine? Gott war da, er ist da. Und dass wir darüber dankbar werden, dass wir ein dankbares Herz haben und es uns von ihm auch schenken lassen. Oder dafür, dass wir von Menschen beschenkt worden sind mit materiellen Gütern. Oder dafür, dass wir durch Gott oder Menschen Segen empfangen haben, dass es uns richtig gut geht. Es ist die Anerkenntnis, dass alles im Leben Gnade Gottes ist, dass es uns gut geht und so vielen anderen geht es gar nicht so gut. Das macht uns auch dankbar, weil es nicht selbstverständlich ist. Dank ist für mich Ausdrucksweise, die verdeutlicht, dass etwas Unerwartetes in meinem Leben eingegriffen hat, für das ich nichts dafür kann. Merken wir, wie schwer uns das fällt, wenn wir immer alles haben, zu jeder Zeit. Und wenn wir selber nicht können, dann gehen wir zu Lieferando oder lassen uns ein Essen kommen. Und ist das nicht cool? und wir vergessen so oft das Danken. Und wenn das schmeckt nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, ja, dann gibt es gleich negative Bewertungen. So machen wir das heute. Aber Dank heißt, ich habe es nicht verdient. Es ist mir zuteil geworden, geschenkt worden. Auf Lateinisch? Gratis. Ist gratis. Davon leitet sich ab die Grazia. Geschenkt. Aber Erntedank ist die Anerkennung Gottes als Sinn und Ziel meines Lebens. Es geht nicht nur um Geben und Haben. Erntedank oder Danken ist die Anerkennung Gottes als Sinn und Ziel meines Lebens. Ich danke dem Schöpfer und nicht der Schöpfung. Seine Sorge und Treue wird in diesem Dank deutlich. Er hat sich um mich gekümmert. Er war da. Ich war ihm und bin ihm wichtig. Haben wir heute schon dafür gedankt? Ist es uns bewusst geworden? Wir sagen damit, dich, Herr, habe ich nötig. Dir, Herr, gebührt die Ehre. Nicht die ganzen Güter hast du nötig, sondern Gott. Nicht die Gabe, sondern den Geber. In diesem gibt es sowas wie so ein, in der Bibel, wir nehmen ihn heute als klassischen Erntedanktext. Ich möchte euch vorlesen aus Lukas 12, die ersten Verse. Da heißt es, muss man sich eine öffentliche Diskussion vorstellen. Unterdessen strömten Tausende von Menschen zusammen, sodass es ein gefährliches Gedränge gab. Jesus begann zu sprechen, vor allem zu seinen Jüngern. Ich muss gerade gucken, habe ich das Richtige? Ja. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt ist, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt ist. Deshalb wird man alles, was im Dunkeln redet, im Licht hören. Halt, ich muss gucken. Was nicht bekannt wird. Deshalb wird man alles, was ihr im Dunkeln redet, im Licht hören und was ihr einander hinterher verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, das wird man an euren Dächern verkündigen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was ich hier gerade mache. Entschuldigung, ich habe mich genau vertan. Wir bleiben in dieser Szene, was Jesus alles sagt. Und dann kommt einer aus der Volksmenge und bat Jesus: Meister, jetzt sagt meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Er erwiderte ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch eingesetzt? Dann sagte er zu den Leuten: Gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Worin besteht denn das Leben? Was macht denn in unserem Leben das Leben wertvoll? Was ist denn das Leben? Ist denn Erfolg schlecht? Ist es denn schlecht, wenn es mir gut geht? Muss ich mich denn schämen, wenn es mir gut geht? All das nicht. Was ist aber, was ist denn der Sinn des Lebens? Jesus sagt diesen Menschen in unserem Bibelwort erst einmal, worin der Sinn des Lebens nicht besteht. Übrigens, das ist so typisch jüdische Argumentationsweise. Etwas Interessantes ist hier festzustellen. Jesus macht ziemlich schwer zu verdauende Worte. Er spricht diesen Menschen, der ihn um Hilfe bittet, ehrlich. Er nimmt diese Sorge dieses Menschen zum Gegenstand und er spricht von Habgier. Nicht nur zu diesem Menschen, sondern zu seinen Zuhörern. Wie sollen wir angemessen darauf reagieren? Schauen wir einmal, wie der Mensch in diesem Bibelabschnitt, wie er reagierte. Er belangt Jesus für etwas, was Jesus eigentlich völlig fern liegt. Dieser eine aus der Volksmenge. Er hatte der Rede Jesu zugehört und er erkennt in Jesus einen Mann, wo er sagt, der könnte mir eigentlich helfen in meinen Rechtsstreitigkeiten, weil eine Rechtsschutzversicherung gab es noch nicht. Noch eben hat Jesus sagen hören, worauf es eigentlich ankommt. Und nun diese Bitte. Jesus zeigt ihm, dass er sich auf dem Holzweg befindet. Und das muss man erstmal verstehen. Dass er letztlich immer noch nicht begriffen hat, worauf es ihm ankam. Nicht etwa, dass Jesus sich zu schade gewesen wäre. Aber er hat gesagt, Leute, das ist eigentlich nicht meine Bestimmung. Das ist eigentlich nicht meine Botschaft. Er ist weder Finanzberater, noch ist er Erbschlichter. Und trotzdem, das ist so interessant, Jesus weist ihn ab, aber er ist ihm nicht egal, dieser Mann. Er lässt ihn nicht cool links liegen und abblitzen. Er will ihm zeigen, worauf es im Wesentlichen ankommt und noch mehr Leuten, die dabei sind. So greift er die Situation beim Schopf und zeigt diesem Mann und auch seinen Jüngern, was er will, was er eigentlich sieht, was für ihn Priorität ist. Er will die Menschen herausholen aus dem Kreislauf des Haderns, des Neidens und des Geizens. Und wenn das in uns ist, dann fällt es uns so oft so schwer, für die kleinsten guten Dinge zu danken. Wenn das unsere Seele belegt, Neiden, Hadern und Geizen, dann kommen wir nicht dahin, die Größe zu sehen, die Gott uns eigentlich jeden Tag gibt. Er will, dass die Menschen sich abhängig machen von Gott, ob sie nun arm sind oder ob sie reich sind, ob sie nun viel haben oder ob sie wenig haben. Er will die Tyrannei des Habens und des Geldes, das will er zerbrechen. Er will, dass Hab und Gut uns zum Segen und nicht zum Fluch wird. Und dann diese Frage, woraus besteht das Leben? Das ist die Frage, die er der Volksmenge indirekt stellt. Geld macht nicht glücklich. Aber Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Haben wir das schon mal gehört? Es ist verankert als deutsches Volksgut. Es gibt einen schwäbischen Komiker, der heißt Antoine. Darf ich mal fragen, wer Antoine kennt? 1, 2, 3, 4. Also das ist so Hardcore-Humor. Und der sagt in einem Satz, in seinem Akzent sagt er, Geld ist nicht wichtig, aber Gold. Versteht ihr diese Ironie dahinter, wo jeder denkt, jawohl, das hat man uns beigebracht, Geld ist nicht wichtig. Und dann sagt er, aber Gold. Ja? Und da muss jeder drüber lachen. Aber das ist ein springender Punkt für Jesus. Dieser Spruch, Geld macht nicht glücklich, aber er beruhigt. Diesen Spruch macht Jesus zunichte, denn dieser Spruch besteht aus der Sicht des Reiches Gottes nur aus Stroh, welches im Feuer der Ewigkeit verbrennt. Und ich weiß nicht, ich danke dem Herrn, dass ich noch nie so krank war, dass ich dachte, es könnte mit mir zu Ende gehen. Wenn hier Geschwister unter uns sind, die an so einer Krankheit schon mal gelitten haben, dann möchte ich sagen, denkt man da noch an sein Geld und an seine Sachen? Oder denkt man, was ist eigentlich tiefer der Sinn meines Lebens? Und dann die Frage auch von Ewigkeit. Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Wie geht's weiter? Und da ist Geld bestimmt nicht mehr der wichtigste Bestandteil. Das Leben besteht letztlich nicht in der Menge meines Geldes oder in der Menge meiner Güter. Bei dem Mann handelte es sich wahrscheinlich um einen Mann, der von seinem Bruder um sein Erbe betrogen wurde. In solchen Lagen wandte man sich gern an einen schriftgelehrten Rabbi. Also es war gar nicht so ungewöhnlich, was dieser Mann gemacht hat. Im Gegenteil, er hat Jesus eigentlich Ehre gegeben, indem er sagte, Rabbi, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Weil das haben alle gemacht damals. Weil diese Rabbiner, die waren nicht nur Theologen, die waren auch sehr gute Juristen. Und er bezeugt eigentlich, dadurch, dass er Jesus anspricht, das Ansehen, wenn er ihn um Schlichtung bittet. Aber Jesus lehnt diese Bitte ab. Allerdings nicht etwa, weil er sich mit Rechtsangelegenheiten, weil er damit nichts zu tun haben wollte, sondern diesen Bittenden, diesen Mann, diese Leute, die da waren, weiterführen will, in eine tiefere Richtung bringen will oder, wie wir sagen, auf eine neue, stärkere Ebene leiten will. Jesus geht es um die Seele dieses Menschen und nicht um sein Geld. Und wie viele Menschen haben durch das, was Jesus anspricht, schon ihre Seele verloren? Wie viele Menschen? Er will uns aus der Isolation mancher Problematik herausholen und uns zeigen, was einen Menschen wirklich reich macht. Immer wieder hören wir davon, wie Menschen, die wirklich reich und populär waren und auch beides in ihrem Leben keinen Sinn mehr drin gesehen haben, ihrem Leben ein Ende gesetzt haben, wo wir gedacht hätten, das kann ich gar nicht verstehen, weil der hat doch alles gehabt. Wenn man dann sieht, der war mit der hübschesten Frau verheiratet, der hatte gelungene Kinder, der hatte mehrere Häuser und hatte, was weiß ich, eine Yacht, ein Auto, Land, Besitz, Prestige, Ansehen, Einfluss, alles Dinge, wo wir sagen würden, ey, kannst du das verstehen? Was ist da los gewesen? Weil ihm der Sinn des Lebens nicht gegeben wurde oder er ihn nicht entdeckt hat. Und ich kann euch sagen, der Sinn des Lebens, den bekommen wir von Jesus. Und das ist das Allerwichtigste. Und wenn wir das haben, dann macht uns das mehr wie alles andere dankbar. Weil das allein kann unser Herz verwandeln. Und diese innere Armut, die vielleicht eigentlich da war, aus der will Jesus ihn herausholen. Und solche Menschen, wie ich beschrieben habe, die können oft nicht mehr. Sie sind arm. Sie sehen keinen Ausweg mehr für ihr Leben. Sie sind am Ende. Wie schnell vergessen wir manchmal, wie reich wir beschenkt sind mit allen Gaben jeglicher Art. Und nicht zu vergessen den Halt, den wir haben in unserem Glauben. Was nützt der größte Reichtum, wenn ich zum Leben und zum Lebensstil, den Jesus anbietet, nicht vorstoße und somit das eigentliche Leben erreiche? Was nützt das alles? Und wir wissen sehr wohl, dass Wohlstand in unseren Breitengraden der Christenheit mehr geschadet hat als die Christenverfolgung der ersten Kirche. Ist das nicht verrückt? Ich habe während meines Studiums ein Seminar besucht, das hieß Verfolgung als Chance für den Gemeindeaufbau. Da kann man eine akademische Arbeit drüber schreiben, muss gar nicht dabei gewesen sein. Aber merkt ihr das? Wenn uns manche Dinge genommen werden, werden wir für die kleinsten Dinge dankbar und das verändert unser Leben. An dieser Stelle möchte Gott unsere Herzen beschenken. Er will unsere Herzen weit machen, damit wir von unserem Überfluss geben können, nicht nur unser Geld. Und ich gebe ja nur das, was ich nicht für mich behalten kann, um das zu bekommen, was ich vor Gott nicht verlieren kann. Wir hatten ja heute eigentlich vor, ein großes internationales Essen zu haben. Und wir kennen alle die Gründe, warum es heute nicht stattgefunden hat. Aber das ging eigentlich alles zugunsten der Domino-Stiftung. Dass wir eine gute Möglichkeit gehabt hätten, Menschen etwas zu geben von unserem Überfluss. Und dabei sogar noch was zu essen. Und wir haben auch entschieden, dass wir unsere Kollekte, am Ausgang steht wieder das gelbe Körbchen, dass wir von dem Überfluss, was wir haben, dass wir gerne was geben dürfen. Das finde ich klasse. Das finde ich großartig. Ich war diese Woche auf einem Geburtstag und die Person wollte gar kein Geld geschenkt bekommen haben, sondern sie hat gesagt, ich wünsche mir, dass das, was ihr mir schenkt, dass das einer Person in der Mission zugutekommt. Finde ich cool, finde ich klasse. weil wir haben schon ein Handy, wir haben schon ein Auto, das, was man sich alles so wünschen könnte, eine neue Küchenmaschine von Vorwerk oder keine Ahnung. Oder dass wir sagen, nein, wir geben das weg. Und das macht, wir merken ja selber, wenn wir das machen, dann macht uns das dankbar, das macht uns glücklich. Und wenn ich mir vorstelle, da kommt Geld rein, Mittel für andere Menschen, die das so gut gebrauchen können, denen man wirklich helfen kann, wie mit diesen Domino-Schulen, dann denke ich, jawohl, das ist eine gute Sache, dass wir das unterstützen. Unser Umgang mit unseren Gütern ist eine Vorstufe des Lebens und die Beziehung zum Geber, der alles für uns hat. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, das habe ich in den Jahren, wo ich hier bin, schon mal erzählt. Ein Bauer ist zu einem großen Festessen in der Stadt eingeladen. Verwundert erlebt er die Schlacht am kalten Buffet mit. Er sieht, wie die feinen Herren sich begierig die Teller füllen und einfach zu essen beginnen. Er bedient sich auch, setzt sich zu Tisch und spricht ein Dankgebet. Sein vornehmer Tischnachbar lächelt milde und sagt, »Na, Bauer, du kommst wohl vom Lande. Seid ihr da alle noch so altmodisch und rückständig und betet bei Tisch?« »Nein«, antwortete der Bauer, »alle nicht.« »Das habe ich mir gedacht. Sicher beten bei euch alle nur die Alten und die Zurückgebliebenen«, fragt der Mann weiter. Sagt der Bauer, »das nicht. Ich will es Ihnen erklären. Sehen Sie, ich habe zu Hause in meinem Stall ein paar Sauen mit vielen Ferkeln. Die fressen alle so. Aber was bei uns Mensch ist, dankt sich seinem Schöpfer für alle guten Gaben.« Das ist landwirtschaftliche Weisheit. Ja. Was uns Menschen von Tieren unterscheidet, ist, dass wir eine persönliche Beziehung auch des Dankens zu Gott haben. Wir Menschen brauchen nicht nur Lebensmittel, sondern wir brauchen auch eine Lebensmitte in unserem Herzen. Das ist wichtig. Jesus stellt die Torheit dieses Sicherheitsdenkens seinen Zuhörern vor Augen, indem er dann ihnen eine Geschichte erzählt. Wir sagen dazu ein Gleichnis. Das steht in diesem gleichen Abschnitt, ab Vers 16. Und er erzählte ihnen folgende Geschichte. Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte der Mann bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wo ich meine Ernte unterbringen könnte. Schließlich sagte er, so will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele reden. Seele, nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freue dich. Da sprach Gott zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das alles gehören, was du angehäuft hast? So geht es einem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Spontan habe ich mir damals überlegt, als ich die Predigt aufbereitet habe hier, woran halten wir eigentlich fest? Woran halte ich fest? Der Mann in diesem Gleichnis, er hat nichts Böses getan. Gar nichts. Daran wollen wir festhalten. Auch konnte er für die gute Ernte auf seinen Feldern nichts dafür. Ich meine, die kannten noch nicht Kunstdünger und sowas. Er war ein Mann, der sich Gedanken machte. Er war kein Traumtänzer. Er war fleißig. Er war tüchtig. Er hatte Erfolg. Und doch nennt Jesus ihn einen Narren. Heftig, oder? Hätten wir nicht auch so gehandelt? Ich zumindest. Ist es denn so schlimm, eine gute Ernte einzufahren? Nein. Aber der entscheidende Punkt ist, dass er zu sich selbst sagt, meine Früchte, meine Scheune, meine Güter, meine Seele, als ob ihm das alles ganz allein gehören würde, als ob er nur ganz allein für sich und von sich darüber verfügen könnte. Das ist bei uns auch so ausgeprägt. Das gehört mir, darüber habe ich selbst zu bestimmen und da lasse ich keinen anderen rein. Der ganze Abschnitt ist charakteristisch für einen ich-bezogenen Menschen. Der Bauer sagt, was soll ich tun? Ich habe nicht. Ich will, ich werde sagen, etc. An einer anderen Verwendung als für sich selbst denkt er nicht. Nur daran, wie er für sich, wie er die nächsten Jahre richtig gut leben kann. Zum Schluss kommt der schärfste Kontrast im Gleichnis zur Sprache, nämlich er sprach aber Gott zu ihm. Sehr anders als das, was er selbst zu sich sagt, lautet der Spruch Gott über ihm, Gottes über ihn. Wo war in deinem Leben noch Raum für mich, dem Geber aller guten Gaben? Ich möchte euch was sagen. Ich habe in meinem Studium habe ich ein Praktikum gemacht, eine Praktikumswoche, damals mit einer ganzen Studieneinheit. Wir waren mit 20 Leuten in einer Stadt in Süddeutschland, in Bayreuth damals, und haben dort eine Einsatzwoche gemacht. Und da habe ich erlebt, wie reiche Menschen, also Sonntagnachmittag war alles zu Ende, 20 Leute, und dann habe ich erlebt, wie reiche Menschen ganz anders sein können. Da war ein Spediteur in der Familie, der hatte, weiß nicht, 30, 40, 50 LKW-Züge, und natürlich hat er die Pizza gespendet. Hat man ja auch von Reichen so zu erwarten, gell? Die können das ja machen, mal eben ganz locker. Aber dass man versteht, was das für eine Gnade war. Erstens, dass er das konnte. Zweitens, dass er das gemacht hat. Und drittens, hinterher mit uns das ganze Gemeindezentrum aufgeräumt hat und abgewaschen hat. Und ich habe erlebt, wie Leute, die nur ein bisschen haben, immer nur in Erwartung leben, alle anderen haben mir das bitte zu bringen. Weil ich bin arm. Und das ist genauso schwierig. Meine Haltung kann in der Richtung und in jener Richtung genauso falsch sein. Man kann immer von anderen erwarten, dass sie es doch bitte geben könnten, weil die haben es ja. Und ich selber nehme mich da raus und denke, ich darf dabei noch ein gutes Gefühl haben. Und das ist eine Enge unseres Herzens. Darum auch das Gleichnis mit der Witwe, wo Jesus sagt, die hat am meisten reingelegt. Von dem bisschen, was sie hatte, hat sie das noch reingetan. Und so denke ich auch, diese Erweiterung des Herzens, dass es nicht nur um ich, mir, meiner, mich geht, sondern dass ich mich einem Schöpfer verdanke und weiß, er hat mir das alles geschenkt. Von ihm kommen die guten Gaben. Von ihm kommt auch der gute Job. Von ihm kommt die Möglichkeit, dass ich arbeiten kann. Von ihm kommen die Möglichkeiten, dass wir eine Sozialversicherung haben, die in der Welt ihresgleichen sucht. Die könnte auch noch besser sein, wissen wir. Aber ist das nicht ein Geschenk für uns? Und diese Dankbarkeit verändert alles in uns. Und dann die Frage, er sprach Gott zu ihm. Wo war in deinem Leben noch Raum für mich, dem Geber aller guten Gaben? Darum geht es ihm. Er hält sich für einen klugen Mann, der den größten Nutzen aus seinem Vermögen zieht. Aber Gott nennt ihn einen Toren, einen Narr, einen Dummkopf, der nichts mit dem anzufangen wusste, was Gott ihm gab und völlig umsonst sparte und sammelte. Denn für wen hat er seinen Schatz zusammengehäuft? Nur für sich selbst. Somit hat ihn seine Habsucht und seine Ich-Sucht, das wahre Leben, das sich einem Schöpfer verdankt, der es immer wieder regnen lässt und wachsen lässt, nicht finden lassen. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis für uns alle. Das ist ein Geheimnis für uns alle, und für manche von uns ist es auch ganz schön schwer, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass ich aus meiner Fülle das gebe, was eigentlich Gott zusteht. Im Alten Testament hat man dann diese Form gefunden des Zehnten, und wo Gott sagt, 10% von dem, was ich dir alles gegeben habe. Diese Veränderung geschieht aber nur dann, wenn unser Verlangen darauf gerichtet ist, bei Gott reich zu sein. Und das ist wieder der ganz andere Punkt, bei Gott reich zu sein. In meiner Bibel steht, Abraham war sehr reich. Hat Gott was gegen Reichtum? Ich glaube überhaupt nicht. Es ehrt ihn, wenn Menschen reich sind, auf einer guten Art und Weise. aber wem gehört mein Herz? Wo will ich eigentlich reich sein? Das ist die Frage. Worin willst du investieren, was Gott dir als Haushalter anvertraut hat? Und letztendlich muss gesagt werden, dass die Sucht nach ständig vermehrtem Besitz ihre tiefe Wurzel in der Sorge und dem mangelnden Vertrauen gegenüber Gott hat, dass ich irgendwie doch für mich sorgen muss. Weil irgendwie weiß ich nicht, ob ich Gott doch wirklich trauen kann. Kommt das nicht manchmal auch bei uns vor? Und ich wünsche mir von Herzen, dass es eine Verwandlung gibt. Eine Verwandlung unserer Herzen durch Gott. Dass wir mehr Vertrauen in ihm entwickeln. Dass unser Vertrauen sich vermehren kann. Vielleicht geschieht das nicht nur, wenn wir darüber nachdenken. Hans, wie du sagtest, du denkst viel mehr, als du betest. Wo ich dachte, das, was er gesagt hat, puh, das ist prophetisch für uns alle. Sondern, dass ich anfange, das zu tun. Wenn ich im Alten Testament denke, wo Gott sagt, im Maleachi 3, Vers 10, prüft mich. Wir sagen immer, wir dürfen Gott nicht auf die Probe stellen. Das stimmt nicht. Wir dürfen ihn auf die Probe stellen. Er fordert uns auf und sagt, prüft mich doch. Bringt den Zehnten in mein Haus und prüft mich doch, ob ich nicht die Scheunentore aufmache. Vielleicht die Scheunentore, die andere gesammelt haben. Seht euch an, die Sperlinge, sie säen und ernten nicht. Und in ihrer Gestalt sind sie schöner als der König Salomo. Nur als Beispiel, das sind alles diese Dinge, wo Gott mehr Vertrauen haben möchte und wo wir uns darin hin entwickeln dürfen. So wollen wir heute diesen Tag der Dankbarkeit Gott gegenüber gemeinsam feiern. Er ist es, der uns reich macht. Wir haben seinen Segen empfangen und wollen davon weitergeben. Zu einem solchen Entschluss möchte uns auch dieses Erntedankfest, nicht nur heute dieses Fest und dann ist wieder gut. Das ist so ganz anders. Das ist so ganz anders wie im Alten Testament. Die Leute hier vom Israelkreis wissen das tausendmal besser als ich. Das Laubhüttenfest war ein Erntedankfest. Das hat man eine Woche gefeiert. Eine Woche. Ja. Mit, was war da, was hat man da? Hat man da was getrunken? Ich schätze mal, Most. Keine Ahnung, es muss ja irgendwo auch, und vergorenen Traubensaft. All diese Dinge, sie haben gefeiert und sie haben ihn gefeiert. Und manchmal denke ich, dass wir Gott feiern, das ist so eine reine Kopfgeschichte bei uns nur noch. Ja? Aber dieses richtige Feiern und mit Gott, das kennen wir gar nicht. Wir kennen oft das Feiern ohne Gott. Dann machen wir Party und machen einen drauf und so. Und Sonntag gehen wir wieder in eine Gemeinde, dann sind wir wieder so nur wieder verkopft. Und da denke ich, dieses Feiern des ganzen Menschen, dass Gott gut ist, dass er gesegnet hat, das wäre heute eine Möglichkeit gewesen mit dem wunderschönen Essen und Gemeinschaft haben wieder als Gemeinde. Ja, da hat uns Corona mächtig was geraubt, finde ich. Allein an dieser Gemeinschaft, aneinander und mit Gott. Ich wünsche mir, dass wir das vielleicht lernen. Vielleicht entsteht eine neue Kultur dieses Dankens und des Feierns mit Gott zusammen. Danken für unser tägliches Brot und alles, was damit zusammenhängt, dass wir das alles täglich bekommen und empfangen und genießen dürfen. Und nicht immer nur auch mit einem schlechten Gewissen. Danken für die Menschen, denen wir wiederum das tägliche Brot verdanken, von denen wir es empfangen. Nicht, dass wir arbeiten und wie groß unsere Erfolge dabei sind, sondern ob wir dankbar für unsere Arbeit und unsere Erfolge sind, ist für unser Glück entscheidend. Nicht, wie gesund und leistungsfähig wir sind und was wir zu Wege bringen, sondern ob wir dankbar sind für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit, die Gott schenkt. Das ist für unser Glück entscheidend. Und wenn beides schwindet und du hast ein dankbares Herz, ich erlebe das oft bei Senioren, die ich besuche, wo ich merke, sie sind klapprig, sie können nicht mehr, aber da kommt mir ein Schwall von Dankbarkeit entgegen für all das, was Gott getan hat. Puff, das ist es. Das macht das Leben aus und sinnvoll. Nicht wie tüchtig unsere Kinder sind, welche Zensuren sie nach Hause bringen, ist entscheidend, sondern dass sie unbeschwert leben und leben können. Und ob wir Gott dafür danken, dass er uns diese Kinder anvertraut hat. Nicht, was auf dem Tisch steht, an dem wir essen und trinken, ist wesentlich, sondern mit welcher Einstellung wir uns an diesen Tisch setzen. Können wir dankbar sein und uns freuen, dass wir wieder einmal satt geworden sind? Und wenn ich überlege, wie viele Menschen auf diesem Erdball kennen gar nicht mehr dieses Gefühl, satt zu sein. Sei dankbar für dieses Jahr, das dir geschenkt wurde, für jeden Tag, der aus der Nacht erwächst, für jede Stunde, in der du glücklich sein darfst, für jede Minute, in der du Atem holen kannst und jede Sekunde, in der du deinen Pulsschlag fühlst, dass du merkst, du lebst, was Wunderbares. Und es ist dir, das Leben ist dir geschenkt worden. Bei aller Technologie, was es heute gibt, das Leben ist uns geschenkt worden von unserem Schöpfer. Sei dankbar, dass du bist. Gott wollte, dass du lebst. Er steht dir unsichtbar bei. Habe Mut und vertraue ihm, auch wenn er dich manchmal schwere Wege gehen lässt. Und zum Schluss bitte ich dich, stelle Gott über alles in deinem Leben und liebe ihn von Herzen und sage ihm und bringe es zum Ausdruck mit deinen Worten und bringe es zum Ausdruck mit deinen Taten und du wirst leben. Amen.